Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Podcast zum Thema Twitter und Recht. Mein Name ist Henning Krieg, ich bin Rechtsanwalt und auf das IT- und Online-Recht spezialisiert. Vermutlich haben Sie diesen Podcast über meinen Blog gefunden, unter www.kriegsrecht.de. Dort finden Sie auch mein vollständiges Impressum. Im Folgenden dreht sich alles um die rechtlichen Aspekte des Twitterns. Twitter wird auch in Deutschland immer populärer und viele Unternehmen überlegen sich, ob sie Twitter einsetzen sollen. Nicht wenige von ihnen schrecken am Ende davor zurück, weil sie meinen, die rechtlichen Risiken, die mit dem Twittern verbunden sind, nicht überblicken zu können. An dieser Stelle vielleicht zunächst einmal eine kleine Vorüberlegung. Twittern und Recht, ist das nicht einfach nur viel Lärm um nichts? Kann Microblogging überhaupt rechtlich relevant sein? Die einzelnen Tweets, also die Kurznachrichten, die ich über Twitter veröffentlichen kann, sind ja maximal 140 Zeichen lang. Und die Reichweite, die sich auf Twitter erzielen lässt, die erscheint begrenzt. Bisher gibt es nur wenige deutsche Unternehmen mit 5 oder auch überhaupt nur 4-stelligen Followerzahlen. Ganz klar gilt aber, ja, Microblogging kann nicht nur rechtlich relevant sein, es ist rechtlich relevant. Schon deutlich weniger als 140 Zeichen können teuer werden. Denken Sie zum Beispiel an die von der Preisangabeverordnung vorgesehene Angabe, dass die Mehrwertsteuer in einem Preis inkludiert ist. Das lässt sich mit INKE MIVST, also inklusive Mehrwertsteuer, abkürzen und diese Abkürzung ist gerade einmal 11 Zeichen lang. Die Reichweite ist aus rechtlicher Sicht auch nicht wirklich entscheidend. Ausschlaggebend ist, dass Sie auf Twitter sich als Unternehmen an die Öffentlichkeit wenden. Und ob Sie da nun 40 oder 4000 Follower haben, ist grundsätzlich nun erst einmal irrelevant. Und schließlich lohnt sich auch wieder einmal der Blick über den großen Teich. Wie so häufig sind die Vereinigten Staaten mal wieder der Vorreiter. Dort ist es schon zu mehreren Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit Twitter gekommen. Nachfolgend möchte ich mit Ihnen über 4 Bereiche reden. Der erste von diesen Bereichen ist das Framework bei der Nutzung von Twitter, also was muss ich beachten, wenn ich einen eigenen Twitter-Account einrichte. Danach geht es um die Inhalte, also um das, was getwittert wird. Als drittes möchte ich gerne die Direct Messages ansprechen. Auf Twitter kann ich nicht nur die Tweets veröffentlichen, die allgemein sichtbar sind, sondern ich kann auch direkte Nachrichten an einzelne meiner Follower schicken und die grundsätzlich mit E-Mails verglichen werden können. Und als viertes und abschließend möchte ich gerne ansprechen, wie es sich verhält, wenn ich denke, dass ich auf Twitter von anderen in meinen eigenen Rechten verletzt werde. Also, als erstes das Framework. Wenn ich einen eigenen Account auf Twitter einrichte, muss ich als erstes einen Accountnamen wählen. Wenn ich das tue, sollte ich darauf achten, dass ich keine fremden Marken- oder Namensrechte verletze. Die sind nämlich auch bei der Auswahl von Accountnamen zu beachten. Das Ganze ist vergleichbar der Situation im Domainrecht. Wenn ich bei der Wahl meines Accountnamens ein fremdes Marken- oder Namensrecht verstoße, dann bestehen verschiedene Risiken. Das erste ist, dass ich abgemahnt werde. In dem Fall muss ich die Kosten, die der Gegenseite durch die Beauftragung ihres Rechtsanwalts entstehen, übernehmen. Diese Kosten liegen in der Regel zwischen 500 und 2000 Euro. Als zweites steht im Raum, dass ich Schadensersatz zahlen muss, weil ich fremde Marken- oder Namensrechte verletzt habe. Nicht unbedingt ein rechtlicher Aspekt, aber trotzdem unglaublich wichtig. Wenn ich fremde Marken- und Namensrechte verletze, dann kann das auch zu negativer PR führen. Das heißt, wenn ich als Unternehmen seriös im Internet auftreten möchte, dann dient es natürlich nicht unbedingt meiner Reputation, wenn klar wird, dass ich fremde Rechte verletzt habe. Und schließlich muss ich im Fall der Fälle auch meinen Auftritt rebranden. Das heißt, wenn mein bisheriger Accountname fremde Rechte verletzt, dann darf ich den natürlich nicht weiter benutzen und muss mir einen neuen auswählen. Also, bitte bei der Auswahl des Accountnamens keine fremden Marken oder Namensrechte verletzen. Wenn ich einen Twitter-Account einrichte, dann kann ich als nächstes ein kleines Profilbild hochladen. Dieses Profilbild wird dann sowohl auf meiner Profilseite angezeigt, als auch im Zusammenhang mit meinen einzelnen Tweets. Viele Leute unterliegen dem Irrtum, dass sehr kleine Bilder nicht geschützt wären. Und im Zusammenhang mit meinen Tweets ist das Bild, das von mir eingeblendet wird, maximal 48x48 Pixel groß. Aber bitte Vorsicht, auch sogenannte Thumbnails sind rechtlich relevant. Ich muss also klären, dass ich das Recht zur Verwendung des Bildes habe. Bitte achten Sie hierbei darauf, dass Sie nicht nur die Rechte am Bild klären müssen, sondern auch die Rechte hinsichtlich des Bildinhalts. Zum Beispiel muss nicht unbedingt jeder Arbeitnehmer hinnehmen, dass mit einem Bild von ihm für ein Unternehmen geworben wird. Wichtig, die Rechte am Bild und die Rechte am Bildinhalt müssen vorliegen. Achten Sie bitte auch darauf, dass die Rechte explizit für eine Online-Nutzung vorliegen. Wenn Sie früher zum Beispiel einmal einen Fotografen mit der Anfertigung von Bildern beauftragt haben, die für gedruckte Unterlagen verwendet werden sollten, dann kann es sein, dass der Fotograf Ihnen nur Rechte für die Offline-Nutzung eingeräumt hat. Offline- und Online-Nutzung sind zwei unterschiedliche Nutzungsarten. Insofern bitte darauf achten, dass Sie also wirklich die Bilder auch online benutzen dürfen. Die Risiken, die sich hier ergeben, sind ganz ähnlich denen, die bei der Verletzung von Marken- oder Namensrechten mit meinem Nutzeraccount bestehen. Zum einen kann mich der Rechteinhaber abmahnen und ich muss wieder die Kosten seines Anwalts tragen. Zum anderen muss ich natürlich Schadensersatz für die unerlaubte Verwendung des Bildmaterials bezahlen. Und schließlich gilt es auch hier zu beachten, die Verletzung fremder Rechte ist nicht unbedingt gute PR und wenn ich ein Bild nicht mehr weiter benutzen kann und darf, dann muss ich meinen Auftritt eventuell rebranden und das Ganze kann sehr aufwendig sein. Der dritte Aspekt, den ich im Zusammenhang mit dem Einrichten meines Accounts beachten sollte, ist dann die Frage nach dem Impressum. Gibt es eine Impressumspflicht für Twitter-Profile? Das sagt das Gesetz leider gar nicht so genau. Das Gesetz spricht davon, dass eine Impressumspflicht besteht, für sogenannte Telemedien, welche nicht ausschließlich persönlichen oder familiären Zwecken dienen. Der Begriff des Telemediums ist ein sogenannter ausfüllungsbedürftiger Rechtsbegriff. Mit solchen ausfüllungsbedürftigen Rechtsbegriffen überlässt der Gesetzgeber es gerne Juristen auszulegen, was er eigentlich meint. Ganz klar, und darüber sind sich die Juristen einig, ist jedoch, dass Webseiten Telemedien sind. Wenn ich als Webseitenbetreiber meine Impressumspflicht nicht erfülle, dann bin ich wieder verschiedenen Risiken ausgesetzt. Das erste hiervon ist, wenn ich im geschäftlichen Bereich unterwegs bin, dass ich von einem Wettbewerber abgemahnt werde und dass ich wieder die mit der Abmahnung verbundenen Rechtskosten tragen muss. Das Gesetz sieht darüber hinaus auch noch die Möglichkeit eines Bußgelds vor. Dieses wird in der Regel allerdings nur selten verhängt. Durchaus relevant ist allerdings die Abmahngefahr. Sicherlich haben viele von Ihnen bereits von Fällen gehört, in denen jemand abgemahnt wurde, weil er zum Beispiel den Vornamen des Geschäftsführers in seinem Impressum abgekürzt hat und dies nicht zulässig ist oder aus ähnlich gering erscheinenden Gründen. Man muss ehrlicherweise sagen, dass es bisher noch keine Urteile darüber gibt, ob sich auch Twitter-Profile als sogenannte Telemedien qualifizieren. Es gibt einige Juristen, die sind der Meinung, dass das nicht der Fall wäre. Bei Twitter wären die Gestaltungsmöglichkeiten einfach zu gering und damit könnte ein Twitter-Profil, das ja auch nur eine einzelne Seite sei, kein wirkliches Telemedium sein. Ich persönlich bin, wie nicht wenige meiner Kollegen, da anderer Meinung und denke, dass auch für Twitter-Profile eine Impressumspflicht gilt. Das Problem ist jetzt, wie setzen wir die Impressumspflicht auf Twitter um? Im Wesentlichen gibt es dafür drei Möglichkeiten, an die man denken könnte. Die eine ist, dass man die gesetzlich geforderten Informationen in das Feld Bio hineinschreibt. Dieses Feld ist allerdings nur 160 Zeichen lang. Das heißt, häufig werde ich gar nicht mal alle Informationen, die gesetzlich gefordert sind, dort unterbringen können. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich meine Informationen in einem Hintergrundbild unterbringe. Also nicht in dem Profilbild, sondern in einem Hintergrundbild, das unter meiner Twitter-Profilseite liegt. Ein solches Hintergrundbild kann ich auf Twitter hochladen. Allerdings sind einige Juristen der Meinung, dass Informationen, die mit der Impressumspflicht gefordert werden, nicht in einer Grafik veröffentlicht werden können. Es könnte ja sein, dass jemand, der die Seite besucht, Grafiken in seinem Browser ausgeschaltet hat und dann sieht er das Impressum nicht. Bleibt noch eine dritte Möglichkeit. Auf Ihrem Twitter-Profil können Sie zumindest einen Link auf eine externe Seite setzen. Und ich würde sehr stark empfehlen, mit diesem Link auf eine Seite zu linken, auf der sich Ihr Impressum findet. Oder zumindest auf eine Seite, von der aus man mit einem weiteren Link auf Ihr Impressum kommt. Andere Möglichkeiten, ein Impressum auf Twitter einzurichten, werden vom Betreiber von Twitter im Moment noch nicht zur Verfügung gestellt. Gerichtsurteile darüber, ob sich mit diesem Link, den ich eben erwähnt habe, die Impressumspflicht erfüllen lässt, gibt es auch noch nicht. Theoretisch könnte man dagegen einwenden, dass ein Besucher eines Profils auf Twitter gar nicht erkennen kann, dass dieser Link zu einem Impressum führen soll. Das Gesetz verlangt allerdings, dass dem Besucher einer Webseite klar sein muss, wo er das Impressum findet. Meiner persönlichen Meinung nach sollte dieser Link jedoch ausreichen. Und da Twitter im Moment keine anderen Möglichkeiten zur Verfügung stellt, ist das zum jetzigen Zeitpunkt zumindest die best possible practice. Wenn Sie mögen, könnten Sie im Feld Bio auch noch darauf hinweisen, dass das Impressum über den im Feld Web hinterlegten Link zugänglich ist. Das wäre dann, soweit es geht, auf Twitter mit Netz und doppeltem Boden. Das wäre es dann auch, worauf ich bei der Einrichtung eines Twitter-Accounts hinweisen möchte. Also bitte daran denken, wenn Sie Ihren Accountnamen auswählen, verletzen Sie keine fremden Marken- und Namensrechte. Wenn Sie Bilder als Profil oder als Hintergrundbild verwenden, seien Sie sicher, dass Sie hierfür auch die notwendigen Rechte besitzen. Und schließlich als drittes, achten Sie darauf, dass Sie nach Möglichkeit auf Ihr Impressum verlinken und darauf hinweisen. Gehen wir zum zweiten Thema, die eigenen Tweets, also das, was ich auf Twitter in Kurznachrichten veröffentliche. Hier gibt es auch einige Stolperfallen. Ein abschließender Katalog unzulässiger Inhalte, der wirklich alle Stolperfallen auflistet, im Detail am besten auch noch, der lässt sich nicht erstellen. Aber es lassen sich durchaus wertvolle Richtlinien aufstellen, um rechtlichen Konflikten aus dem Weg zu gehen. Wenn Sie Twitter geschäftlich nutzen, dann sollten Sie sich natürlich an die Vorgaben des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb halten. Vermutlich sind Ihnen viele dieser Vorgaben schon bewusst. Einen kleinen Überblick über das, was das UWG vorschreibt, den finden Sie zum Beispiel in den Paragraphen 4 und 5 UWG. Besonders hinweisen möchte ich darauf, dass Paragraph 4 Nummer 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerbs das Guerilla-Marketing doch deutlich erschwert. Dort steht nämlich geschrieben, dass Unlauter insbesondere derjenige handelt, der den Werbecharakter von geschäftlichen Handlungen verschleiert. Also, wenn Sie Twitter geschäftlich nutzen, dann sollten Sie klar machen, wer Sie sind und das in Ihrem Profil angeben. Als nächstes sollten Sie die grundlegenden Richtlinien des Äußerungsrechts beachten. Das heißt zum einen, dass über andere Personen behauptete Fakten nachweislich wahr sein müssen. Sie können also nicht einfach behaupten, dass Ihr Mitbewerber viel höhere Versandkosten hat, wenn dies nicht wahr ist. Wichtig, es ist nicht so, dass der andere, über den Sie etwas behaupten, nachweisen muss, dass Sie die Unwahrheit sagen, sondern Sie müssen in der Lage sein, nachzuweisen, dass Sie die Wahrheit sagen. Meinungsäußerungen sind natürlich grundsätzlich zulässig. Die sollten nur keine Beleidigungen darstellen oder die Grenze zur Schmähkritik überschreiten. Was genau eine Beleidigung ist und was nicht, darüber kann man durchaus unterschiedlicher Meinung sein und manchmal sind auch Gerichte dort unterschiedlicher Meinung. So wird von einigen Richtern zum Beispiel schon die fortgesetzte Anrede mit Du anstelle von Sie als Beleidigung beurteilt, weil dadurch eine persönliche Missachtung zum Ausdruck käme, die eher verletzend sei. Im krassen Kontrast dazu steht ein Urteil aus Köln. In diesem Fall hatten die Richter über einen Fall zu urteilen, in dem ein Internetnutzer einen anderen in einem Forum als ein Arschloch bezeichnet hatte. Die Richter sahen hierin keine Beleidigung, sondern waren der Meinung, dass die Bezeichnung Arschloch in diesem Fall schlicht und einfach ein pointierter Ausdruck des persönlichen Missfallens sei, der durchaus hinzunehmen wäre. Sicherlich eine etwas extreme Auffassung, aber das zeigt schon, dass auch hier keine glasklaren und knallharten Leitlinien aufgezeigt werden können. Was also tun und woran sich orientieren? Einer meiner Professoren an der Universität hatte da einen recht praxisnahen Vorschlag. Der meinte, man solle in dieser Hinsicht einfach der Mutti-Theorie folgen. Das heißt, er meinte, man solle sich einfach überlegen, ob Mutti denn sagen würde, das geht schon in Ordnung. Und wenn das so wäre, dann wäre das, was man sagen will, vermutlich keine Beleidigung. Eine gewisse Sorgfalt sollten Sie auch verwenden, wenn Sie in Ihren Tweets Links zu Webseiten Dritter posten. Wenn Sie nämlich Links zu rechtswidrigen Webseiten veröffentlichen, dann können Sie durchaus auch hierfür haftbar sein. Am besten nehmen Sie also Abstand davon, Links zu fragwürdigen Webseiten auf Twitter zu veröffentlichen. Schließlich möchte ich noch das Thema Urheberrecht ansprechen. Nochmal zur Erinnerung, einzelne Tweets können maximal 140 Zeichen lang sein. Wie ist es denn jetzt, wenn ich fremde Texte veröffentliche? Kann ein Text, der nicht länger ist als 140 Zeichen, überhaupt urheberrechtlich geschützt sein? Und kann ich durch seine Veröffentlichung auf Twitter fremde Urheberrechte verletzen? Ja, das kann im Extremfall wirklich so sein. Grundsätzlich gilt, nicht jeder Text ist urheberrechtlich geschützt. Er muss eine gewisse Schöpfungshöhe erreichen. Je kürzer ein Text ist, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er diese Schöpfungshöhe erreicht. Allerdings ist auch bei sehr kurzen Texten ein Urheberrechtsschutz nicht ausgeschlossen. Das illustriert zum Beispiel ein Urteil des Oberlandesgerichts Köln aus dem Juli 2009. In dem dort zugrunde liegenden Fall hatte der Autor eines Theaterstücks Zitate von Klaus Kinski verwendet, aneinandergereiht und daraus ein neues Theaterstück geschaffen. Das kürzeste dieser Zitate war gerade einmal 80 Zeichen lang. Die Erben von Klaus Kinski hatten sich gegen die Verwendung seiner Zitate gewehrt und auf Unterlassung geklagt, weil die verwendeten Zitate urheberrechtlich geschützt seien. Das Oberlandesgericht Köln hat den Klägern hier zugestimmt und Recht gegeben. Und das auch mit Blick auf das sehr kurze Zitat, das gerade einmal 80 Zeichen lang gewesen ist. Bei alltäglichen Äußerungen oder allgemein dahergesagtem sollte das kein großes Problem sein. Aber vielleicht üben Sie am besten ein bisschen Zurückhaltung, wenn es darum geht, sehr prägnante oder besondere Äußerungen anderer Menschen auf Twitter zu veröffentlichen. Wenn Sie Twitter als Unternehmen einsetzen, dann kann es gut sein, dass Sie nicht selber twittern, sondern diese Aufgabe einem Ihrer Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin überlassen. In diesem Kontext kann ich nur empfehlen, vorbeugen statt aufräumen. Denken Sie darüber nach, ob Sie Ihren Mitarbeitern nicht eine Social Media Policy an die Hand geben wollen. Zum Beispiel sollte in dieser Policy klar zum Ausdruck kommen, dass im Namen der Firma nur autorisierte Mitarbeiter twittern dürfen. Also nicht jeder Mitarbeiter einfach für die Firma drauf los twittern darf. Auch sollte der Hinweis enthalten sein, dass offizielle und private Beiträge von Mitarbeitern als solche gekennzeichnet sein sollten. Einer Ihrer Mitarbeiter mag in seinem privaten Twitter-Profil vielleicht darauf hinweisen, dass er bei Ihnen beschäftigt ist, sollte dann aber auch klar angeben, dass dieser Twitter-Account sein privater Account ist und er nicht im Namen der Firma twittert. Hilfreich wird es vermutlich auch sein, wenn Sie Ihren Mitarbeitern Richtlinien aufzeigen, welche Inhalte zulässig sind. Erinnern Sie sich einfach dran, worüber wir eben gesprochen haben. In eine gute Social Media Policy gehört meiner Meinung nach auch ein Hinweis darauf, welche Konsequenzen sich ergeben können, wenn ein Mitarbeiter gegen die Policy verstößt. Das betrifft sowohl Konsequenzen für das Unternehmen als auch für den einzelnen Mitarbeiter. Konsequenzen für das Unternehmen können zum Beispiel schlicht und einfach eine negative Außenwirkung oder sogar ein regelrechter PR-Gau sein. Und die Konsequenz für den Mitarbeiter kann natürlich im Fall der Fälle sein, dass er verwarnt werden muss. Verstöße Ihrer Mitarbeiter gegen die Social Media Policy sollten Sie nicht ignorieren. Das heißt nicht unbedingt, dass Sie Ihre Mitarbeiter sofort zwangsläufig abmahnen müssen, aber zum Beispiel diejenigen von Ihnen, die Kinder haben, werden vielleicht schon die Erfahrung gemacht haben, dass man Regeln, die man aufstellt, auch durchsetzen sollte, damit man seine Autorität behält. Kommen wir nach dem Framework, also dem, was ich beachten muss, wenn ich meinen Twitter-Account einrichte, und den Hinweisen darauf, was ich twittern darf und was ich vielleicht besser nicht twittern sollte, zu den Direct Messages. Wie Sie vermutlich wissen, können Sie neben den öffentlich einsehbaren Tweets auch sogenannte Direct Messages an Follower verschicken. Im Grunde genommen ist das nichts anderes als eine sehr kurze E-Mail an jemanden, der Ihnen auf Twitter folgt. Bitte Vorsicht, wenn Sie diese Direct Messages für die Werbung einsetzen wollen. § 7 Absatz 2 Nummer 3 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb kann Ihnen da nämlich einen Knüppel zwischen die Beine werfen. In diesem Paragraphen steht, dass eine unzumutbare und damit auch unzulässige Belästigung, insbesondere dann anzunehmen, wenn eine Werbung unter Verwendung elektronischer Post erfolgt, ohne dass eine vorherige ausdrückliche Einwilligung des Adressaten vorliegt. Meiner Meinung nach und auch nach der Meinung vieler Kollegen bedeutet das Verfolgen auf Twitter noch lange nicht, dass man auch darin einwilligt, werbliche E-Mails oder Direct Messages zu bekommen. Nachdem wir uns angesehen haben, was man selbst auf Twitter alles falsch machen kann und wie man Fehler vermeiden kann, widmen wir uns doch noch kurz der Frage, wie es aussehen kann, wenn man selbst in seinen Rechten auf Twitter verletzt wird. Im Grunde genommen können wir hier genau die gleichen Themen durchspielen, die wir in den ersten drei Teilen schon beleuchtet haben. Als ersten und sicherlich nicht unwichtigsten Punkt möchte ich zunächst noch einmal auf das Account-Grabbing eingehen. Natürlich können fremde Twitter-Accounts auch ihre eigenen Marken- und Namensrechte verletzen. Zum Beispiel, wenn jemand ihren Markennamen auf Twitter registriert hat und geschäftlich nutzt. Wenn Sie sich diesen Account zurückholen wollen, dann kann die Durchsetzung Ihrer Rechte allerdings nicht ganz einfach sein. Zum einen liegt das daran, dass der Accountinhaber möglicherweise nicht identifizierbar ist. Wer sich bei Twitter registriert, muss nicht viele Daten angeben und Twitter überprüft die Identität seiner Nutzer auch nicht. Hinzu kommt, dass Twitter als Ihr erster Ansprechpartner nur eine beschränkte Anzahl von Support-Mitarbeitern hat. Zwar hat Twitter vor kurzem stolz verkündet, dass man schon den 140. Mitarbeiter eingestellt habe, allerdings ist die Zahl doch recht überschaubar, wenn man sich einmal verdeutlicht, wie viele Millionen Nutzer Twitter bereits nutzen. Allerdings muss man anerkennen, dass Twitter sich in dieser Hinsicht mittlerweile deutlich mehr Mühe gibt als früher und Mitarbeiter speziell für die Klärung entsprechender Fragen beschäftigt. Sollte Twitter eine Übertragung eines rechtsverletzenden Accounts auf Sie allerdings verweigern, dann ist ein rechtliches Vorgehen gegen den Betreiber von Twitter zwar nicht unmöglich, aber mühevoll, denn der Betreiber von Twitter sitzt in den Vereinigten Staaten. Aus diesem Grund macht es durchaus Sinn, einen oder mehrere Accountnamen auf Twitter auch dann schon präventiv zu registrieren, wenn Sie noch keine konkreten Pläne zur Nutzung haben. Und wenn Sie schon einmal dabei sind, dann könnten Sie sich gleich auch noch andere Social-Media-Plattformen ansehen und gegebenenfalls dort auch Ihren Namen als Accountnamen registrieren. Hilfreich dabei können kostenlose Recherchetools sein, wie zum Beispiel das Tool, das unter www.namecheck.com angeboten wird. Dort werden mit einer Anfrage rund 30 Social-Media-Plattformen auf einmal überprüft. Möglich ist natürlich auch, dass Ihre geschäftlichen Wettbewerber gegen Wettbewerbsrecht verstoßen. Einige der möglichen Fälle haben wir vorhin schon mal angesprochen. Zum Beispiel das Fehlen eines ordnungsgemäßen Impressums, Tweets, die gegen das Wettbewerbsrecht verstoßen, oder den Versand von Spam per Direct Messages. Wenn Sie in diesem Zusammenhang gegen einen Mitbewerber vorgehen wollen, dann sollten Sie vorab einige Überlegungen anstellen. Wenn es sich bei dem anderen Twitterer um einen Mitbewerber von Ihnen handelt, dann wird er meist auch zu identifizieren sein, denn die meisten geschäftlichen Nutzer von Twitter tun dies ja unter ihrer wahren Identität. Nicht immer ist allerdings klar, ob tatsächlich ein Wettbewerbsverstoß vorliegt. Denken Sie zum Beispiel noch einmal an die vorhin angesprochene Frage, ob es auf Twitter wirklich eine Impressumspflicht gibt oder nicht. Wenn allerdings wirklich vermutlich eine Verletzung Ihrer Rechte vorliegt, dann sollten Sie noch einen Gedanken daran verschwenden, dass das Auspacken der rechtlichen Keule im Web 2.0 und in den Social Media mitunter kritisch gesehen wird. Gelegentlich, allerdings nicht immer, kann es für Sie günstiger sein, zu versuchen, die Angelegenheit einvernehmlich und im Guten zu lösen. Insbesondere, wenn auf der anderen Seite kein anderes Unternehmen sondern eine Privatperson steht. Bei einem solchen Vorgehen kann es durchaus unter Umständen zu einem Reputations- und Imagegewinn kommen. Das heißt allerdings natürlich nicht, dass Sie sich alles gefallen lassen sollten. Insbesondere falsche Tatsachenbehauptungen oder Schmähkritik und Beleidigungen können Ihr Image und Ihre Außenwirkung ja auch deutlich beschädigen. Wenn Sie hier eine Privatperson und kein anderes Unternehmen in Ihren Rechten verletzt hat, kann es durchaus schwierig sein zu ermitteln, wer denn eigentlich der Accountinhaber ist. Und bei Schmähkritik kann es seitens der Gerichte, wie aufgezeigt, ja durchaus zu vielleicht unerwarteten Beurteilungen der Richter kommen, was eine noch zulässige Meinungsäußerung ist. Letztlich gilt es hier, jeden Einzelfall für sich abzuwägen. Fassen wir am Ende noch einmal ganz kurz zusammen. Wer einfach ins Blaue hinein twittert oder twittern lässt, der setzt sich durchaus rechtlichen Risiken aus. Mit einem vernünftigen Maß an Vorbereitung lassen sich diese Risiken aber begrenzen oder sogar ganz vermeiden. Und wenn Sie sich auf die Nutzung von Twitter vorbereiten, dann kann das gleichzeitig eine gute Gelegenheit sein, die allgemeine Web 2.0-Strategie auf rechtliche Risiken hin zu durchleuchten und vielleicht auch an anderer Stelle noch an ein paar Schrauben zu drehen, um ihre Außenwirkung zu verbessern. Und damit wären wir am Ende dieses Podcasts. Ich hoffe, dass einige interessante Informationen für Sie dabei gewesen sind und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Wie eingangs schon gesagt, mein Name ist Henning Krieg und meinen Blog finden Sie unter www.kriegsrecht.de. Dort finden Sie nicht nur mein Impressum, sondern auch eine Reihe weiterer Artikel, nicht nur zum Thema Social Media.